Ja, zunächst auch von meiner Seite herzlich guten Morgen und Gottes Segen für diesen dritten Advent. Ich predige heute über Matthäus 11, Vers 2 bis 6. Da geht es um eine Anfrage an Jesus. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, ließ er ihm durch seine Jünger sagen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft gebracht. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ja, meine Einstiegsfrage an Sie ist: Haben Sie Gewissheit in Glaubensdingen? Haben Sie die Gewissheit des ewigen Lebens? Das heißt, wenn Sie heute gehen müssten, dass Sie genau wissen, ich bleibe mit Gott verbunden, auch in der Ewigkeit. Haben Sie Gewissheit, dass Gott auch der Meister und der Chef in Ihrer momentanen Lebenssituation ist? Haben Sie die Gewissheit, dass er auch der Herr der Geschichte ist, der sie einmal vollenden wird? Ja, ist die Frage, wo soll die Gewissheit herkommen? Hier ist ein berühmter Gläubiger, der eine Frage stellt, Johannes der Täufer, ein junger Mann, Anfang 30, ein Verwandter von Jesus, der einmal mit Bravour auf Jesus hingewiesen hatte, als Jesus kam, er hatte ihn getauft, er hatte das Wunder gesehen, dass eine Stimme oder gehört, dass eine Stimme aus dem Himmel kam, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hatte von Jesus gesagt, er ist Gottes Lamm. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich bin noch nicht mal würdig, den Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Ich bin sein Freund, sozusagen der Freund des Bräutigams. Das heißt, es kommt noch eine große Freude auf euch zu. Ja, und jetzt sitzt er in einem finsteren Loch, in einem Gefängnis und stellt neu die Frage, bist du es denn? Obwohl er vorher ja alles schon von ihm gesagt hatte. Ja, wie kam er in dieses Gefängnis? Er hatte dem König Herodes vorgeworfen, dass er dessen Bruders Frau ausgespannt hatte und seine Frau sozusagen verjagt hatte und diese Frau des Bruders jetzt heiratete. Also etwas, was auch heute durchaus möglich wäre, wo ja innerhalb der Verwandtschaft es oft auch Querverbindungen gibt, die schlecht sind, aber irgendwo zu einer neuen Liaison führen. Es hatte dem König vorgehalten, und der König wollte sich das in der Öffentlichkeit nicht sagen lassen und hat deshalb die Stimme des Sprechers mundtot gemacht, indem er den Sprecher ins Gefängnis setzte. Da konnte er reden, solange er wollte, Tag und Nacht. Es würde niemand mehr hören. Ja, und dort in diesem finsteren Loch, damals waren die Gefängnisse ja meistens ohne Licht, ohne Fenster, irgendwo tief unten, da schickt er jetzt Boten an Jesus, um sich neu zu vergewissern, dass er es wirklich ist. Es ist sicher gut, wenn jemand, der vor seinem Tod steht, sich in Glaubensdingen noch einmal Gewissheit verschafft. Und Johannes stand vor seinem Tod. Ja, was hatte er gepredigt? Der Johannes hatte gepredigt und da kamen Tausende. Er hatte gepredigt Gottes Heiligkeit und Gericht. Den Bäumen ist die Axt schon an die Wurzel gelegt. Und wenn ihr keine gute Frucht bringt in eurem Leben, wird dieser Baum abgehackt. Er hatte Gericht gepredigt und dann auf Jesus hingewiesen und gesagt, der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also da wird es irgendwie mit besonderer Kraft weitergehen, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus weder mit dem Heiligen Geist noch mit Feuer getauft. Die Taufe mit dem Heiligen Geist kam an Pfingsten, also erst ein, zwei, drei Jahre später. Die Taufe mit dem Feuer, die kommt erst in der Ewigkeit, nämlich dort, wo im jüngsten Gericht Menschen dann verworfen werden und im höllischen Feuer landen. Im Prinzip hatte also Jesus weder das eine noch das andere bisher getan und Johannes wartete offensichtlich darauf, dass da etwas geschieht. Jesus predigte auch die Heiligkeit Gottes, aber nicht Gericht, sondern die Liebe Gottes. Ja, interessant. Auch bedeutende Gläubige brauchen ab und zu Vergewisserung ihres Glaubens. Ich denke an einen berühmten Prediger, der jetzt schon etwa 150 Jahre tot ist. Spurgeon in England wurde in London sogar eine riesige Kirche extra für ihn gebaut, damit die Tausende auch dort Platz hatten, die zu ihm kommen wollten im Gottesdienst. Und er war irgendwann einmal sehr niedergeschlagen und ging in den Gottesdienst einer kleinen Gemeinde. Und dort hörte er die Predigt eines normalen Pastors, die ihn sehr getröstet und ermutigt hat. Hinterher ging er zu diesem Pastor, hat sich sehr bedankt und der Pastor war völlig verlegen und sagte: Wissen Sie, ich habe heute nur eine Ihrer Predigten vorgetragen. Also insofern hatte er sich sozusagen selbst getröstet, weil er das früher ja schon einmal gepredigt hatte. Auch berühmte Leute brauchen die Stärkung und Tröstung, um wieder fit zu sein. Martin Luther liebte ja oft bildliche Vergleiche. Er verglich den Weg eines Glaubenden mal mit einer Wanderung durchs Gebirge. Sagte, wenn man da so auf einen hohen Gipfel will, läuft man ja erstmal so durch das Vorfeld, leichte Wellen, hat immer diesen Gipfel im Blick. Und dann, wenn man dem Gipfel näher kommt, kann es sein, dass man vielleicht nochmal irgendwo so tief runter muss und dann wieder hoch, so vielleicht noch ein Felszacken den Blick versperrt. Es kann also sein, dass man ganz dicht an dem Gipfel ist und ihn nicht mehr sieht, weil irgendetwas davor oder dazwischen ist. Es ist aber ein Zeichen, nicht, dass man weit weg ist, sondern im Gegenteil, dass man ganz dicht dran ist. Und so kann es auch im Glauben einmal passieren, dass jemand in seiner momentanen Lage irgendwo den Gipfel nicht mehr im Blick hat, obwohl er ganz dicht dran ist und von daher dann wieder Ermutigung braucht. Wahrscheinlich hatte Jesus Johannes im Gefängnis nicht besucht, sonst hätte er ja keine Boten schicken müssen an ihn, sondern die Boten kamen dann zu ihm und Jesus schickt sie wieder zurück und sagt, erzählt ihm doch einfach, was ihr gehört und gesehen habt und das wird dann reichen für ihn. Jesus wusste, dass er mit dem, was sie dann erzählen werden, eine biblische Prophetie erfüllt, die wir gerade vorhin gelesen hatten in Jesaja 35, dass Lahme gehen, Blinde sehen, Aussätzige geheilt werden und ähnliche Dinge. Er sagte, ihr könnt ruhig meine Taten auf den Prüfstand stellen und ich werde lupenrein daraus hervorgehen. Alles, was von mir gesagt ist, stimmt. Wenn man ihr oder mein Leben auf den Prüfstand stellen würde, ist die Frage, was dabei herauskäme. Ich nehme an, das Ergebnis wäre wahrscheinlich relativ durchwachsen, wo man sagen würde, vieles ist fantastisch und anderes ist gar nicht so ideal. Ja, bei Jesus konnte man das gewichten und dann weitererzählen und es stimmte alles. Sie kehren zurück, erzählen es Johannes und er ist wahrscheinlich ermutigt und getröstet, hat gesagt, ich wusste es ja, aber ich wollte es einfach noch einmal zugesagt bekommen, dass er es ist und jetzt kann ich dann auch getrost gehen. Interessant ist, dass Jesus die einen Leute aus ihrem Gefängnis herausholt, wenn sie mal so einen Leprakranken nehmen, der war in einem gewissen Sinne gesellschaftlich ja auch in einem Gefängnis, er war isoliert, ausgeschlossen von allem, was Spaß machte. Und wenn Jesus so einen Menschen geheilt hat, hat er ihn sozusagen aus dem Gefängnis, seiner Isolation herausgeholt und wieder in die Gesellschaft gestellt. Die einen holt er also aus dem Gefängnis heraus und andere lässt er einfach drin. Johannes der Täufer, ein führender Mitarbeiter Gottes, kann in einem finsteren Loch sitzen und dort sogar noch den Tod finden. Und Jesus tut, bildlich gesprochen, nichts für ihn. Aber er weiß, dass Gottes Weg mit ihm auch zum Ziel kommt. Gilt vielleicht auch für uns, dass mancher unter uns aus seiner trüben Lage herausgeführt wird durch Jesus und ein anderer nicht. Dass mancher spürt, er heilt mich, er hilft mir wieder vorwärts und in die Gesellschaft hinein. Und ein anderer spürt, ich muss diesen Weg weitergehen in meiner persönlichen Dunkelheit und Not. Ich weiß, dass er dabei ist und vielleicht endet es sogar für manchen im Tod. Auch für jemand, der für Gott eine ganz wichtige Person ist. Warum das so ist, wissen wir nicht. Jemand sagte mal, das Dunkel liegt nicht auf Gottes Wegen, ja, sondern nur in unseren Augen. Und er weiß, wohin die Wege führen. Interessant, Jesus wurde früher oft Heiland genannt, weil er eben heilen kann nach Körper, Seele und Geist. Er kann auch Beziehungen heilen. Und das ist sicher schön, wenn er das auch heute noch tut, obwohl in diesem abrupten, spontanen Sinn es nur noch selten geschieht. Es gibt zwar Leute, die auch heute noch bezeugen können, wie sie schlagartig geheilt wurden, auch von den furchtbarsten Krankheiten, aber das ist relativ selten. Ich las von einer Missionsärztin, die Multiple Sklerose hatte. Sie hat operiert, noch im Rollstuhl sitzend, aber schließlich waren auch die Hände so unsicher, dass sie nicht mehr operieren konnte. Aber sie wusste, Gott hat mir die Zusage gegeben, dass er mich ganz heilt. Das gilt jetzt leider nicht für jeden anderen, der diese Krankheit hat. Und sie wurde dann innerhalb von 10 Tagen völlig gesund, konnte den Rollstuhl wegstellen, konnte frei gehen, freihändig stehen und arbeiten. Sie wusste, Gott heilt mich. nehme an, hier sind viele unter uns, die auch schon gesund wurden, wenn auch nicht so spontan, wo sie aber spürten, da hat irgendwie ein Arzt geholfen, aber Gott hat offensichtlich mitgewirkt. Ja, Blinde sehen. Es gibt eine Blindenorganisation, mancher kennt sie, Christoffel Blindenmission in Bensheim, weltweit arbeitend, die operiert Blinde. Das ist eine christliche Organisation mit hohem Engagement. Ich nehme an, dass sie schon Tausende und Hunderttausenden das Augenlicht entweder wiedergegeben hat durch kleine Operationen oder sie durch rechtzeitige medizinische Behandlung, sprich Augensalbe, die die Bakterien tötet und diese Würmer tötet, vor der Erblindung behütet hat. Kann man jetzt sagen, Gott hat diese Blinden geheilt? Oder waren es nur die Ärzte und Schwestern dieser Organisation? Am letzten Mittwoch war ein Adventskaffee der hiesigen Leprahilfe und da sprach eine Dame von dem Auswärtigen Hilfswerk aus Würzburg und erzählte so von ihrer weltweiten Arbeit, das ist ja die größte Lepra-Organisation der Welt inzwischen, entstand mal durch eine Privatinitiative, und sagte, in den 70er Jahren hat unsere Organisation, das heißt der Leiter von unserer Arbeit, der Pharmaindustrie einen Auftrag gegeben, sie sollten ein Medikament entwickeln, um Lepra zu heilen. Klar, Lepra hat keine Lobby, da gibt es keine Leute, die Millionen spenden für etwas, weil sie alle sehr arm sind. Und diese Pharmaindustrie hat fleißig gearbeitet und hat ein Medikament entwickelt, das Lepra heute heilt. Insofern ist die Lepra-Erkrankung in der Welt ungefähr von 20 Millionen auf 1 Million herabgesunken. Wobei es immer noch viele gibt, die wieder neu erkranken. Ja, jetzt könnte man fragen, wer hat die Leute geheilt? War das die Pharmaindustrie? Ist das dieses Medikament? Oder ist es Gott, der einfach durch Christen hindurch der Industrie einen Auftrag gab, der ihn ausführte und jetzt mit Erfolg diese Pillen und diese Medizin weitergibt? Es ist also interessant, wann und wo und wie Gott hilft, heilt und eingreift. Das kann man natürlich, diese Dinge auch im übertragenen Sinne sehen. Blinde, jeder, der an Jesus nicht glaubt, ist in geistlicher Weise blind. Man spricht ja manchmal so wie der Blinde von der Farbe. Das heißt, manche Leute reden über Gott und man spürt genau, die haben überhaupt keine Ahnung. Ja, wenn Sie jetzt die ganze Weihnachtswerbung sehen, wie hier die Engel Zigaretten rauchend irgendwo auf den Plakaten sitzen, wie andere modische Kleidung verkaufen mit Weihnachtsversen, und was da so alles läuft, da spürt man, das sind alles Leute, die von Gott überhaupt keine Ahnung haben. Sonst würden sie in Ehrfurcht diese Bilder und diese Verse nicht entwerten, sondern in Ehrfurcht gebrauchen. Aber wenn so jemand zum Glauben käme an Jesus, würde das sein Leben total verändern. Er würde plötzlich das sehen, was er bisher nicht sieht. Und von daher auch anders handeln. Jemand, der Jesus nicht kennt, ist in Gottes Augen taub. Er hört zwar akustisch das, was gesagt wird, aber er versteht es nicht. Ich denke an jemanden, der hier in der Gemeinde mal bei einer Veranstaltung, die wir hatten, hinterher sagt, es war alles ganz schön, aber warum geben die Leute sich eigentlich so Mühe? Was wollen die? Ja, gehört, Lieder gehört, schöne Ansprachen gehört, aber eigentlich nicht gehört, worum es geht. Gut, inzwischen ist die Person auch Christ geworden. Ich nehme an, sie hört jetzt ein bisschen anders, weil Gott ihr die Ohren geöffnet hat. Tote auferwecken, jemand, der Jesus nicht kennt, ist in Gottes Augen geistlich tot. Das heißt, die Beziehung zwischen Gott und ihm ist tot. Ja, biologisch ist er am Leben, aber die Beziehung ist tot. Und erst, wenn Jesus in sein Leben kommt, wird diese Beziehung lebendig. Wir sagen dann, dass er diese ewige, lebende Verbindung bekommt, ewiges Leben. Und das wirkt sich dann aus. Leprakrank ist hoffentlich keiner von uns, aber jeder ist sündig. Und die Bibel vergleicht Sünde mit Lepra, sie verunreinigt das Leben. Und insofern brauchen wir Heilung von dieser Krankheit, einmal indem Jesus grundsätzlich in das Leben kommt und vergibt und zum anderen dann natürlich auch in jeder aktuellen Lage noch, dass er weiterführt und vergibt. Ja, Armen wird die frohe Botschaft gepredigt. Ist die Frage, wer ist arm? Sind Sie arm heute Morgen? Wenn Sie hier kommen, Ihnen wird die frohe Botschaft ja auch gepredigt. Oder sind Sie reich? Gestern Abend, sehr spät, kam noch der Anruf eines Mannes, den ich schon seit Jahrzehnten kenne. Er ist geistig leicht behindert, lebte sein Leben in so einer Heil- und Pflegeanstalt, war dort so ein ungelernter Arbeiter in einem Bereich, aber er hat Jesus lieb. Inzwischen ist er schon in Rente, aber immer noch in diesem Haus. Und wenn der telefoniert, der sprüht voller Freude an Jesus. Sagt, ja, wir haben Jesus lieb da in meiner Umgebung, die kennen den irgendwie nicht. Aber ich freue mich und ich bin begeistert. Jemand, der in unseren Augen ganz arm ist. Er hat einen Freifahrschein auf der Bundesbahn und den Bahnen, weil er behindert ist. Aber das ist ja kein Reichtum, aber er hat einen Freifahrschein in den Himmel. Und das ist sicher ein anderer Reichtum. Armen wird die frohe Botschaft gepredigt und selig, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Ja, woran könnte man sich ärgern bei Jesus? Oh, ich denke, da gibt es jede Menge. Da gibt es zum Beispiel diese Absolutheit, die er hat. Er sagt, ich bin der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit über Gott. Ich bin das Leben, das Gott schenkt. Ja, es gibt also keinen zweiten Weg, keine zweite Wahrheit, kein anderes Leben. Und das ist entweder arrogant oder es trifft zu. Und darüber kann man sich sehr ärgern, lange darüber diskutieren, aber Wahrheit ist nicht statistisch. Wahrheit ist nicht statistisch, sie wird nicht dadurch, dass man abstimmt zur Wahrheit, sondern sie muss sich durchsetzen, indem sie sich beweist. Ja, darüber könnte man sich ärgern, den Vorwurf der Intoleranz erheben, aber nochmal zu dem Stichwort Toleranz. Wir haben ja hier verschiedene Industriebetriebe, die arbeiten, wenn sie im Technikbereich sind, mit einer ganz geringen Toleranz. Und wenn die Toleranzgrenze größer würde, also statt einem Tausendstel Millimeter, vielleicht dann zu einem Zehntel Millimeter würde, würden alle ihre Geräte stehen bleiben und sich festfressen. Das heißt, Toleranz ist eine geduldete Abweichung, aber die ist ganz, ganz gering. Und dort, wo es darum geht, dass etwas erfolgreich läuft, hat sie auf Dauer gesehen letztlich keinen Platz oder nur in einem ganz schmalen Bereich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, das, was auch morgen noch zählt, auch übermorgen noch, auch in der Ewigkeit noch, wenn alle Diskussionen schon längst verstummt sind, bin ich immer noch da und immer noch der Entscheidende. Ja, interessant. Man kann sich also an ihm stoßen, auch dass da so ein Kreuz überall hängt. Inzwischen hat es ja viele Frauen auch um den Hals hängen oder manche, die so leicht angegammelt sind, auch am Ohr noch etwas tiefer, mal umgedreht, mal senkrecht hängend. Aber es ist ja ein Zeichen, wo ein Verbrecher hingerichtet wurde, der da nicht plötzlich, sondern qualvoll über einige Tage normalerweise starb. Das war der Tod am Kreuz, also nichts Abruptes, so wie erschossen, sondern ganz langsam dahin sterbend. Und wir glauben, dass dort an diesem Kreuz tatsächlich Gottes Gericht über ihre und meine Sünde vollzogen wurde, als Jesus starb. Denn er war sündlos, er musste nicht sterben, aber er sagte, ich bin bereit, mein Leben für euch, das heißt an eurer Stelle dort einzusetzen. Und da kann man entweder sagen, das ist dummes Gerede, 2000 Jahre her, was soll das? Oder man kann sagen, es stimmt, ich nehme es an. Und da diese Person aus dem Tod wieder herausgekommen ist, werde ich heute mit ihr leben und reden. Und das mein Leben bereichern. Ja, selig, wer sich nicht an ihm ärgert, sondern wer diese Botschaft hört und glaubt. Ja, jetzt eine interessante Frage. Stellen Sie sich vor, diese Boten damals, die wären zu Ihnen gekommen und hätten gesagt, ich würde gerne in Ihrem Leben entdecken, wer Jesus ist. Dann wird es ja sehr persönlich. Würden sagen, der Pfarrer wohnt da neben der Post. Gehen Sie doch mal zu dem. Oder ich kenne da drei Leute aus dem Kirchenvorstand, die sagen auch sonst mal was. Ich kann mal gucken, wo die wohnen und gehen Sie doch mal dahin. Was würden Sie denen über Jesus sagen in Ihrem Leben? Damit Sie merken, dieser Jesus ist wirklich da und etwas ganz Besonderes. Ja, eine persönliche Frage, die eigentlich ins Gespräch führen müsste, im Moment natürlich aus der Situation nicht kann. Sie könnten ihm was von Ihrer Gewissheit erzählen, die Sie haben, die daran hängt, dass sie Gottes Wort glauben, aber auch gute Erfahrungen machen mit Jesus, dass er sie zum Beispiel führt im Leben, dass sie spüren, da gibt es Dinge, die passen einfach zusammen. Ganz kleine Dinge, auch große Dinge. Auf manches haben sie vielleicht auch keine Antwort, das kann man ja auch sagen, dass sie spüren, da ist jemand, der mir vergibt und das entlastet mich immer wieder. Jemand, der Gebete erhört, der mich geheilt hat, ich weiß nicht, worin Jesus sie geheilt hat. Mich hat er mindestens an einer Stelle geheilt, dass ich es lernte, mich selber anzunehmen. Ich habe früher meine ruhige Art immer abgelehnt. Ich wollte lebhaft sein wie andere Leute. Und es dauerte schon auch als Christ noch eine ganze Zeit, bis ich merkte, Gott kann mich so einsetzen und lieben, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon so akzeptiert haben, wie Sie sind und sagen, vielen Dank, ich freue mich darüber und nehme das so an. Das ist auch ein Stück Heilung von innen. Ja, er kann Zeit und Geld einteilen, Er kann Gottes Wort erklären, kann sie bereit machen, über diesen Glauben zu reden oder wie hier oder nachher im persönlichen Gespräch oder in einem Hauskreis eine geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen schenken. Das ist ja auch nichts, was sie normalerweise haben, vielleicht noch was anderes als ein Sportverein, wo man nur gemeinsame Interessen hat. Hier auch noch einen gemeinsamen Geist und Jesus, der unter ihnen ist. Sie können etwas sagen von der Arbeit, die Sie für ihn tun, von der Verantwortung, die Sie haben, wo Sie mitarbeiten. Ja, wäre interessant, wie jemand Jesus in Ihrem Leben entdecken könnte. Er wird natürlich auch Dinge entdecken, die nicht ganz zu Jesus passen. Das gibt es wahrscheinlich bei jedem von uns. Ich denke, wir sind immer nur ein Vorbild in einem Teilbereich. In anderen Bereichen ist es manchmal noch nicht so ideal. Aber was würden Sie diesen Leuten sagen? Womit würden Sie sie wegschicken? Und sagen, jetzt wissen Sie mehr über Jesus und können das weitergeben. Ja, wenn Sie etwas von Jesus weitergeben, können Sie damit einen anderen ermutigen. Johannes, der Täufer, wurde ermutigt durch diesen Boten. Ich erzähle manchmal von anderen Leuten, was die mit Jesus erleben, um einen Dritten zu ermutigen oder damit anzusprechen. Ja, die Einstiegsfrage war, wie kommen Sie zur Gewissheit in Glaubensdingen? Ich denke, die Gewissheit hängt an Gottes Wort. In dem, was Jesus tat, hat er auch nur Gottes prophetisches Wort erfüllt. Und ihr Glaube beginnt damit, dass sie anfangen, Gottes Wort zu vertrauen und dadurch Jesus anzunehmen, als den, der die Wahrheit auch für ihr Leben ist, der ihnen Sinn schenkt. Und dann sammeln sie viele gute Erfahrungen, die diese zugesagte Wahrheit unterstreichen, die die Gewissheit vertiefen. Manchmal kann es sein, dass die Gewissheit ins Schwanken kommt, da brauchen sie wieder so eine Ermutigung. Ja, so ein Blick, wo Sie den Gipfel mal wieder sehen oder wo Ihnen jemand das zusagt, was Sie sonst immer den anderen Leuten gesagt haben als Ermutigung. Schön ist, dass Jesus dieser Messias ist, der Sie liebt, der mich liebt, der Ihnen und mir ewiges Leben schenkt, aber auch heute schon Heilung nach Körper, Seele und Geist und vor allen Dingen eine persönliche Lebensführung und Gestaltung. Herr Jesus, du hast damals den Johannes ermutigt durch dieses Zeugnis, was du weitergegeben hast über deine Person. Danke, dass du auch im Leben von vielen von uns bist, die dann auch sagen können, was du ihnen bedeutest. Danke, dass du dem einen oder anderen noch die Augen und das Herz öffnest für dich, dass er im bildlichen Sinne so auch die Tür hochmacht und aufmacht für dich. Darüber loben wir dich und hab Dank für all das Gute, was du tust. Und dass vor allen Dingen dein Plan bis zum Ziel führt. Amen.